Er will das Leben, dieser Heilige Geist. Jetzt kamen aber gestern noch mal eine ganze Reihe Fragen von euch, die in die Richtung gingen, naja, wirken tut er irgendwie, aber wann wirkt er denn? Wann habe ich denn den Heiligen Geist wirklich? Wann bekomme ich denn den Heiligen Geist? Ganz viele Fragen gingen in die Richtung. Wir haben gesagt, wir wollen eine Antwort geben heute Morgen drauf. Ich möchte euch auf eine Spur mitnehmen. Wichtig geht es mir dabei nochmal bei dieser Frage, dass wir es nicht falsch verstehen. Wir haben den Heiligen Geist gar nicht und wir bekommen ihn auch nicht. Das geht gar nicht in diesem Sinne von, wir verfügen ihn. Das ist rein menschliches Denken. Also wenn wir heute Morgen unser Marmeladenbrötchen gegessen haben oder der Wurst weg oder was auch immer, dann geht es ja in uns rein und dann wird es Teil von uns. Irgendwo ist es jetzt gerade, ich weiß nicht genau, ich kenne mich biologisch nicht so aus, irgendwo steckt es jetzt gerade in mir drin. Aber es wird Teil von mir. Gewisse Dinge werden da rausgezogen und es gehen, ich weiß nicht, ob vom Marmeladenbrötchen auch was direkt ins Blut geht, ich glaube nicht, aber irgendwo anders hin. Also, ihr wisst es alle besser. Es wird Teil von mir. Das ist beim Marmeladenbrötchen so oder beim Wurstweg. Aber beim Heiligen Geist ist es anders. Ich kann nicht so verfügen über ihn, dass er Teil von mir ist, dass ich ihn habe, dass ich ihn im Griff habe. Und deshalb, wenn ich zum Heiligen Geist bete, bete ich auch nicht zu mir. Das war auch eine Frage gestern. Ich bete nicht zu mir, weil der Heilige Geist in mir wirkt, denn der Heilige Geist bleibt immer Gott und bleibt deshalb immer gegenüber, auch wenn er in mir wirkt. Ich bete nicht zu mir, ich bete zu Gott, auch wenn der Geist Gottes in mir wirkt. Und deshalb kann ich auch nicht sagen, ich habe den Heiligen Geist so im Sinne, ich habe ihn zur Verfügung, ich habe ihn im Griff, ich habe ihn mit der Taufe bekommen oder mit der Geistestaufe oder mit der Wassertaufe oder der Bekehrung, was auch immer. Ich werde den Heiligen Geist nie haben, besitzen, sondern er wird Wohnung in mir nehmen. Er wird leben in mir. Er wird wirken in mir. Das kann ich aber wiederum beeinflussen. Gestern habe ich davon erzählt, dass in der Bibel steht, wir können den Heiligen Geist wehren, dämpfen, betrüben. Also ich kann das Wirken des Heiligen Geistes, der mich fragt und einlädt zu einer Beziehung zu Jesus, zu Gott, dem kann ich ausweichen. Das kann ich ablehnen. Das war auch eine Frage gestern. Wenn der Heilige Geist Glauben bewirkt, was kann ich denn dann selber noch tun? Dann bin ich doch wie eine Marionette. Gerade nicht. Der Heilige Geist zwingt niemanden. Der Heilige Geist klopft an. Und ich lasse mich drauf ein oder ich lasse mich nicht drauf ein. Aber trotzdem wirkt er weiter. Und er wird wieder anklopfen. Im Hebräerbrief steht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Also das heißt doch, ich kann was tun, ich bin nicht Marionette. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist immer wieder anklopft, immer wieder ruft, immer wieder wirbt. Wenn ich den Heiligen Geist dämpfen kann, betrüben kann, dann bin ich keine Marionette. Dann wirkt der Heilige Geist zwar ohne mein Zutun, aber ich kann so oder so darauf reagieren. Das ist mein Part. Und jetzt ist die Frage, ja, wann wirkt er denn? Von Geburt an? Oder von der Zeugung an? Von der Taufe mit Wasser an? Oder von der Geistestaufe an? Oder von meiner Bekehrung an? Ich möchte euch ein paar Punkte dazu sagen, eine Linie ziehen. Das Erste, der Heilige Geist wirkt schon lange vor meiner Zeugung und auch lange nach meinem Tod. Vergleich gestern die alttestamentlichen Stellen. Der Heilige Geist hat ja auch schon vor 2000 Jahren am Pfingsten gewirkt. Also er wirkt lange vor mir und er wirkt noch lange nach mir. Das Zweite, die Frage muss also heißen, wann wird der Heilige Geist für mich relevant? Wann bekommt der Heilige Geist für mich eine Bedeutung? Die Antwort heißt, wenn ich Christ werde. Vorher hat er für mich noch keine Bedeutung. Ich lese aus 1. Korintherbrief, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Also das heißt, denen, die keinen Anteil an der Rettungstat von Jesus haben oder wollen, denen bleibt es verschlossen. Es hat keine Bedeutung für jemanden, der nicht Christ ist. Und ich habe gestern schon verwiesen auf diesen Vers im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, so schreibt es Paulus an die Epheser, nämlich das Evangelium von der Seligkeit, also von der Rettung. In ihm seid auch ihr, es kommt, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Was versiegelt ist, haben wir heute Morgen in der Andacht gehört, im Start am Tag. Das heißt also, der Heilige Geist hat für mich Bedeutung, wenn ich gläubig werde. Die dritte Frage muss dann aber lauten, wie werde ich gläubig? Wie werde ich Christ? Durch die Taufe? Durch Bekehrung? Dazu muss man wissen, dass gläubig werden zur Zeit Jesu und in den ersten Gemeinden in der Regel so abgelaufen ist, so geschehen ist. Sie haben das Wort der Wahrheit gehört. Römer 10, Vers 17 lesen wir davon. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das ist das eine, das Hören. Glaube kommt also aufgrund des Hörens des Wortes Gottes. Der Heilige Geist wirkt nicht einfach so frei schwebend und irgendwie werde ich dann Christ. Nein, der Heilige Geist wirkt dadurch, dass ich das Wort Gottes höre, dass es mir verkündigt wird. Das andere ist, dass ich diesem Wort zustimme, dass es Bedeutung für mich hat und gewinnt, dass ich in diesem Wort, das ich höre, eine Einladung Gottes sehe. Ja dazu sage, das nennt die Bibel gläubig werden. Und als ein direktes Zeichen dieser Umkehr und dieses Herrschaftswechsels, der da passiert, gehört dazu die Taufe mit Wasser. Ich möchte euch das Beispiel nennen vom Kerkermeister in Philippi in der Apostelgeschichte. Da fragt er, nachdem Paulus und Silas verkündet haben, da fragt er, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig, so wirst du gerettet. Und sie sagten ihnen das Wort des Herrn. Und jetzt, er nahm sie zu sich und er ließ sich und die Seinen sogleich taufen. Das Wort hören, zustimmen und sie ließen sich taufen. Noch ein anderes Beispiel aus Apostelgeschichte 18. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, war ein Jude, der Christ wurde. Er kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause. Und auch die vielen Korinther, die zuhörten, wurden gläubig. Und jetzt heißt es weiter, und sie ließen sich taufen. Ich möchte euch noch ein weiteres Beispiel nennen. Missionsbefehl, Matthäus 28. Da heißt es, geht hin und mache zu Jüngern. Das heißt doch mit anderen Worten, verkündigt ihnen die Botschaft von Christus, damit sie umkehren und gläubig werden. Das heißt, mache zu Jüngern. Und dann taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Taufe zum Glauben kommen. Und jetzt kommt das Dritte noch. Das Versiegeln mit dem Geist. Das waren drei Dinge, die in dieser Zeit zusammengehörten. Uns fällt es nochmal besonders in der Pfingstpredigt des Petrus auf. Was sollen wir tun, fragen die alle, die da an Petrus zuhören, der erfüllt war vom Geist Gottes. Was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Also das Umkehren, gläubig werden. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Die Rettung, die Taufe als Zeichen. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Da wird es übrigens nochmal deutlich, dass es nicht nur für die Jünger damals galt, sondern auch für alle in der Folge dieser Jünger. Wie komme ich zum Glauben? Wir können also festhalten, zur Zeit der ersten Christen war zum Glauben kommen, getauft werden mit Wasser und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, also wenn man so will, die Freisetzung des Heiligen Geistes in diesem Menschen, waren sehr eng, auch zeitlich sehr eng miteinander verbunden. Es war nicht immer die Reihenfolge, die uns da berichtet wird. Ich möchte euch ein anderes Beispiel nennen aus Apostelgeschichte 10. Da heißt es, Petrus predigt. Während Petrus noch diese Worte redete, in dieser Predigt, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden entsetzten sich, weil auch die Heiden die Gaben des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Die waren einfach geschockt, dass das nicht nur für sie gilt, sondern auch für die anderen. Da antwortete Petrus, Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist ebenso empfangen haben wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Jetzt haben wir heute ein Problem. Zumindest bei der Praxis der Kindertaufe. Die Taufhandlung mit Wasser und die Glaubensentscheidung fallen in der Regel zeitlich eben nicht zusammen, wie das damals der Fall war. Zu dieser Kindertaufe, zu dieser Zusage Gottes, die in der Kindertaufe geschieht, muss also noch eine Antwort kommen. Im Nachgang. Sozusagen die Antwort des Menschen, also dieses Gläubigwerden. Deshalb hat man übrigens auch die Konfirmation eingeführt. Es ist so ein Hilfsmittel. Ob das immer und bei jedem beim Bekenntnis an der Konfirmation auch so gemeint ist, das weiß ich nicht. Möchte ich mir auch kein Urteil drüber bilden. Aber nicht nur an der Konfirmation ist es, dass Menschen ein Ja sagen zu ihrer Taufe und damit gläubig werden. Manche praktizieren deshalb ja auch die Erwachsenentaufe, wenn sie gläubig geworden sind, so in diesem urchristlichen Sinne. Ich möchte überhaupt nicht sagen, das eine ist richtig und das andere falsch, das eine ist besser, das andere ist nicht besser, überhaupt nicht. Wenn ihr mich nachher fragen wollt, was ich praktiziere und für was ich bin, könnt ihr mich fragen. Ja? Machen wir nachher. Brauchen wir jetzt hier nicht machen. Es geht jetzt nicht um Taufe. Aber mein Fazit daraus. Der Heilige Geist hat für mich Bedeutung und wird relevant, wenn ich gläubig werde. Das geschieht, wenn ich zu meiner Taufe, wenn ich als Kind getauft bin, ein bewusstes Ja finde und damit meine Taufe bestätige. Das verstehe ich als gläubig werden. Bis dahin wirkt natürlich der Heilige Geist. Natürlich. Aber für mich entfaltet er sich erst, hat erst Bedeutung, wenn ich gläubig werde. Ob dieses Gläubigwerden ein einmaliger Akt ist, und ich kann die Stunde und den Tag sagen, oder ob das ein langer Prozess ist, ist völlig wurscht. Das gibt sehr unterschiedliche Erlebnisse, wie wir das selber erleben. Aber wenn ich gläubig bin, entfaltet sich der Heilige Geist in mir. Lang ausgeführt. Noch ein letzter Gedanke, weil das auch immer wieder kam. Was ist denn dann aber die Geistestaufe? Es gibt da nachher nochmal ein Forum. Ich sage nicht zu viel dazu. Ich habe gestern schon gesagt, dass das Erkennen und Verstehen des Heiligen Geistes Stückwerk ist. Und vielleicht taucht es an dieser Frage ganz besonders auf, dass das Erkennen des Heiligen Geistes Stückwerk ist. Denn genau an dieser Stelle gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen und Deutungen. Während sich die reformatorische Theologie an diesem zusammengehörenden Dreiklang orientiert, den ich gerade vorher beschrieben habe, gab es immer wieder Gruppen und Gruppierungen, die das Phänomen der Geistestaufe besonders betont haben. Und sie berufen sich dabei auf ein paar Stellen, die es auch im Neuen Testament gibt, wo eben diese Wassertaufe und die Geistestaufe nicht so unbedingt zusammenfallen. In der Pfingstbewegung, die ist entstanden Ende des 19. und 20. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert, wurde die Geistestaufe dann zu einer Lehre ausgebaut und zum Zentralpunkt der Frömmigkeit in der Theologie gemacht. Von dort fand sie auch Eingang in die charismatische Erneuerungsbewegung. Auch hier kann ich nur persönlich sagen, dass mir der oben genannte Dreiklang des Zum-Glauben-Kommens deutlicher für mich in der Bibel belegt scheint und für mich in meinem biblisch-theologischen Verständnis die Grundlage ist. Taufe mit dem Geist, ja natürlich, die brauchen wir alle, aber eben nicht als separater Akt neben dem Gläubigwerden, sondern zusammengehörig. Ich komme zum Schluss. Mir ist wichtig bei diesen ganzen Fragen, die ich jetzt versucht habe, so ein bisschen zu beantworten, aber auch bei all den anderen Fragen, die ihr noch habt, die jetzt noch nicht beantwortet sind, mir ist wichtig, dass solch unterschiedliches Verständnis die Christen nicht trennen darf. Denn solche Trennung betrübt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist, der in die Einheit führt. Das bedeutet nicht Gleichheit. Einheit heißt, dass wir in unserer Verschiedenartigkeit zusammen sind, weil der eine Gott, der dreieinige Gott uns verbindet. Am Pfingsten ist nämlich so ein Gegenpart geschehen zu dem, was wir lesen, was in der Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel da war. Da haben sich alle auseinanderdividiert. Und jetzt am Pfingsten wird es revidiert und das Gegenteil geschieht. Die vielen unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Sprachen finden sich trotz aller Verschiedenheit zusammen, um den einen Gott zu loben und zu preisen. Auch in den ersten Gemeinden die großen Unterschiede von Menschen aus den verschiedenen Bereichen und Kulturen und sozialen Schichten, die da zusammenkommen. Das kann nur ein Wirken des Geistes sein. Der Heilige Geist möchte die Einheit mit Gott, dem dreieinigen Gott in der Mitte.